Gut. Ich werde das handhaben wie ein bekanntes schwedisches Möbelhaus und daher begrüße ich nicht Sie, sondern euch alle zu unserer Veranstaltung / Lesung heute Abend. Wer flüchtet schon freiwillig? Die Veranstaltung wird organisiert vom Linksnet und dem Elipro. Wir haben netterweise hier Unterschlupf gefunden im Werk 2. Wir machen traditionell Veranstaltungen im Rahmen der Leipziger Buchmesse, wie ganz, ganz viele andere auch. Es wird auch nicht die letzte Veranstaltung von uns hier im Viertel sein. Morgen beispielsweise 18 Uhr findet eine Veranstaltung zum Verhältnis von Politik und Religion 18 Uhr im Linksnet statt. 2 Stunden später geht es in einem gleichen Ort um digitale Selbstüberwachung. Und am Samstag um 20 Uhr findet auch im Linksnet eine Veranstaltung zur Kritik des Nationalismus statt. Ihr findet diese Veranstaltung auch alle hier nochmal auf diesem Flyer auf eurem Platz. Es gibt auch Veranstaltungen natürlich von uns, die nicht hier im Süden, sondern im Leipziger Westen stattfinden. Ja, ich freue mich, dass Katja heute hier ist. Sie ist, wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, eine der beiden Parteivorsitzenden der Partei Die Linke, außerdem Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Sie hat auch schon andere Publikationen veröffentlicht, unter anderem ein Buch, in dem es stark um das Grundeinkommen geht. Dazu hatten wir damals auch eine Veranstaltung gemacht. Ja, Katja ist gebürtige Dresdnerin, was vielleicht im Zusammenhang mit dem Titel und auch sozusagen hier in Leipzig nochmal eine Erwähnung wert ist. Sie ist exakt 10 Jahre und 10 Tage vor mir geboren, da ich mittlerweile stramm auf die 30 zugehe. Wisst ihr jetzt, was das für folgenschwere Implikationen für Katja mit sich bringt?
So ein Prinz Charming, ne?
Natürlich. Das Buch von Katja, Wer flüchtet schon freiwillig, ist im Westend Verlag erschienen. Es ist käuflich zu erwerben. Es gibt es auch hier vor Ort. Es gibt auch nachher nochmal die Möglichkeit, das signiert zu bekommen. Und das Schöne ist, dass bei diesem Buch das gesamte Honorar, was geflossen ist in die verschiedenen Arbeitsschritte, tatsächlich gespendet wird an Initiativen, die sich einsetzen zur Unterstützung von Geflüchteten. Ich würde nochmal, ja. Wir würden am Anfang anfangen tatsächlich mit einem kleinen Lesepart von Katja. Wir haben aber auch vorgesehen, dass wir tatsächlich danach noch ein bisschen ins Gespräch kommen. Auch das Publikum, es wird ein Saalmikrofon geben, was dann rumgeht. Da gibt es dann also auch nochmal die Möglichkeit, Nachfragen zu stellen. Dann lesen wir nochmal ein bisschen, dann haben wir nochmal anschließend Zeit für Debatte. Und wie gesagt, so gegen 19.30 Uhr versuchen wir dann das Ganze beendet zu haben nach 1,5 Stunden. Dann gibt es auch die Möglichkeit, wie gesagt, sich Bücher signieren zu lassen und vielleicht auch nochmal im persönlichen Gespräch die ein oder andere Nachfrage zu stellen. Genau, und dann würde ich jetzt mich nochmal bei Katja bedanken, dass sie hergekommen ist und würde direkt das Wort an dich übergeben, dass du hier uns dein Buch tatsächlich noch ein bisschen näher bringen kannst.
Ja, vielen Dank, Tille. Ich freue mich über Ihr Interesse. Glaube, dass das Mikrofon langsam reagiert. Nee, tut's nicht, ne?
Mein Buch beginnt mit der Besichtigung eines alten Gemäldes. Nicht, weil ich das Thema verwechselt habe und ein kunsthistorisches Buch aus Versehen geschrieben habe, sondern ich bitte Sie, diese Besichtigung des Gemäldes als Einladung zu verstehen, erstmal einen Schritt zurückzugehen, ein bisschen Abstand zu nehmen von dem, was man sonst so tagtäglich in Talkshows und Medien zu dem Thema erlebt. Weil mir war, als ich das Buch geschrieben habe, eins wichtig, dass wir nochmal eine breitere, grundlegendere Perspektive einnehmen. Anstelle eines Vorworts, das Floß der Medusa. Vor rund 200 Jahren wird in Paris ein Gemälde des Malers Géricault ausgestellt. Diese Darstellung von Schiffbrüchigen auf bewegter See wirkte wie ein Angriff auf die etablierte Gesellschaft. Und das, obwohl dieser Maler bisher eher durch romantische Darstellungen von Reizszenen und Landschaftsbildern aufgefallen war und zudem das Gemälde auf den ersten Blick frei von revolutionären Symbolen ist. Es zeigt schlichtweg Schiffbrüchige zwischen Verzweiflung und Hoffnung auf einem Floß im tosenden Meer. Und doch hat die Sorge der Herrschenden einen Grund. Medusa war das Flaggschiff eines französischen Fregattenverbands. Als es auf dem Weg nach Senegal auf Grund läuft, sichern sich der Kapitän, die höheren Offiziere und die einflussreichen Passagiere die wenigen Rettungsboote. Die übrigen Passagiere müssen mit dem notdürftig zusammengezimmerten Floß auskommen. 15 Tage treibt dieses Floß auf dem Meer. In diesen 15 Tagen und Nächten kommt es zu Selbstmord, durch Hunger erzwungenen Kannibalismus und sogar zum Mord an Schwerverwundeten. Nur wenige überleben. Das Gemälde fängt den Moment ein, als die Überlebenden am Horizont ein Schiff entdecken und sich diesem entgegenstrecken. Keiner der Schiffbrüchigen hatte es sich ausgesucht, auf diesen Floß zu landen. Sie trieb einzig der Wunsch zu überleben an. Und doch ist der vom Maler Géricault geschilderte Augenblick, als die wenigen Überlebenden ein rettendes Schiff erblicken, mit solcher Verzweiflung geladen, dass die Vertreter der bourbonischen Restauration dieses Bild als, Zitat, ersten Schritt zur Revolte gegen ihr Regime deuteten. Als ob dieses Gemälde ihnen ihre Schmach und Schuld vor Augen führen würde. Sie befürchteten, dass dieses Aufbäumen in Verzweiflung sich zum Aufruhr entwickeln könnte. 11 Jahre später, im Juni 1830, kommt es in Paris tatsächlich erneut zu Aufständen. Mit der Darstellung und damit der Verdichtung in einem Moment drang das Leid der unterprivilegierten Passagiere der Medusa in die feine Welt der Pariser Salons ein und erinnerte an die Schuld der Eliten. Hier zeigt sich eine gewisse Parallele zu unserer heutigen Situation und den aktuellen Flüchtlingsbewegungen. Mit der neuen Sichtbarkeit der Geflüchteten werden auch einige ihrer Lebensgeschichten deutlich. Und viele dieser Geschichten sind verflochten mit einer größeren Geschichte, der Geschichte der globalen Ungerechtigkeit. Die einzelnen Fluchtbewegungen wurden zu einer größeren Migrationsbewegung, die etwas in Europa in Bewegung gesetzt hat. Denn diese Migrationsbewegung hat die Abgrenzung, auf denen das weltweite Ausbeutungsgefälle basierte, durchkreuzt und damit das vermeintlich Unverrückbare unterlaufen. Sie macht deutlich, so wie es ist, wird es, ja kann es nicht bleiben. Statt der Verwaltung des Mangels, als die uns Politik in den letzten Jahrzehnten verkauft wurde, steht damit eine Politik der Veränderung ganz oben auf der Tagesordnung. Unsere Welt befindet sich im Wandel und die Flüchtenden sind die Boten dieses Wandels. Die vielen, die in großer Not die Grenzen überwinden, führen uns die Begrenztheit der kapitalistischen Ordnung heute vor Augen. Nun würde es womöglich zu weit führen, die Geflüchteten als das neue revolutionäre Subjekt, wenn auch wider Willen, zu bezeichnen. Aber ganz sicher setzen sie die Verteilungsfrage im globalen Maßstab auf die Agenda. Der Slogan der Refugee-Bewegung, wir sind hier, weil ihr unsere Länder zerstört, drückt genau diese Einsicht aus. Flucht ist oft eine Reaktion auf die breite Ausbeutung und Verwüstung ganzer Landstriche im globalen Süden. Wenn im Folgenden unsere Art zu handeln und zu wirtschaften kritisch beleuchtet wird, so geht es dabei nicht um die individuelle Schuld eines Einzelnen von uns. Jedoch gibt es so etwas wie eine kollektive Verantwortung dafür, dass Ausbeutung und Umweltverschmutzung nicht so fortgeführt werden wie bisher. Dieser Verantwortung, die Fluchtursachen abzubauen, anstatt weiter neue zu produzieren, der müssen wir uns stellen. Dann schreibe ich über sehr konkrete Fluchtursachen und was man dagegen tun kann und möchte noch das Ende lesen, wo es dann ans Eingemachte geht. Fluchtursache mit System. Der Krisenkapitalismus und die Notwendigkeit einer demokratischen Exit-Strategie. Die aktuelle Nachrichtenlage ist bestimmt von Berichten über Krisen und Gefahren, Eurokrise, sogenannte Flüchtlingskrise, Klimakrise sowie Kriegsgefahr und Terrorgefahr. Diese verschiedenen Krisen bzw. Gefahren sind miteinander verwoben und bedingen einander. Sie sind auch Ergebnis einer neoliberalen und imperialen Politik, etwa des Kaputtsparens, der Standortkonkurrenz, der Rüstungsexporte, der Verteilung des Reichtums. All dies sind wichtige Ursachen und deswegen ist ein grundlegender Politikwechsel von zentraler Bedeutung. Allein, dass dieser Politikwechsel nicht eintritt, obwohl er so notwendig wäre, hat etwas mit einem grundsätzlichen Problem zu tun. Der Sackgasse des Krisenkapitalismus. Kapitalistischer Wirtschaftswachstum funktioniert bisher stets über die Ausdehnung der Warenproduktion und Einbindung immer neuer Arbeitskräfte im Zuge weiterer Akkumulationsschübe. Das aber bedeutet, eine strukturelle Grenze des Kapitalismus ist in dem Moment erreicht, wo die Ausdehnung an Grenzen stößt. Sei es aufgrund von Umwelt- oder Klimazerstörung an die Grenzen des Planetens. Oder weil durch technische Innovation mehr lebendige Arbeit freigesetzt wird, als im nächsten Akkumulationsschub gebraucht werden kann. Und genau dieses Szenario ist auch infolge der Digitalisierung zu beobachten. Der technische Fortschritt, die Freisetzung von Arbeitszeit, könnten eine positive Entwicklung sein und mehr Zeitwohlstand für alle bedeuten. Schließlich braucht es weniger Arbeitszeit, um die notwendigen Güter zu produzieren. Doch in einer Gesellschaft, in der jemand nur etwas gilt, wenn er oder sie einen Vollzeitjob hat und die allein auf Profit ausgerichtet ist, kommt der Fortschritt nicht den vielen zugute. Vielmehr führt die Zunahme an Produktivität zu einem schärferen Konkurrenzdruck, auch auf dem Weltmarkt. Und dann für eine umfassende Exit-Strategie. Also, was tun? So wie das widersprüchliche Projekt der Aufklärung in seiner Durchsetzung auf verschiedenen sozialen Prozessen beruht hat, so ist auch seiner Krise nur mit einem umfassenden Ansatz beizukommen. Das heißt, sowohl auf politökonomischer wie kultureller Ebene braucht es einen neuen Politikansatz. Wenn wir den Herausforderungen der Moderne fortschrittlichen reflektiert begegnen wollen, mit anderen Worten, die Legitimationskrise der universellen Werte der Demokratie ist nur mit einem sozialen Universalismus in Wort und Tat beizukommen. Soll heißen, dass alle die tatsächliche Möglichkeit haben, ihr Leben selbst zu gestalten. Dieser Universalismus muss die materiellen Grundlagen dafür legen, dass die viel beschworenen demokratischen Werte auch tatsächlich gelebt werden können. Unter den Bedingungen eines hoffnungslosen Neoliberalismus mag sich das zunächst utopisch anhören. Aber es gibt ein Beispiel in der Geschichte, dass dies funktionieren kann. Gern gerät in Vergessenheit, dass Roosevelts New Deal nicht nur wirtschafts- und sozialpolitisch motiviert war. Das damit einhergehende Investitionsprogramm sollte vielmehr auch praktisch untermauern, dass die US-amerikanische Demokratie gegenüber dem Faschismus überlegen ist. Heute einen entsprechenden New Deal, natürlich mit einer anderen Intention, einen neuen Gesellschaftsvertrag durchzusetzen, wäre natürlich eine langfristige Aufgabe. Aber es gibt genug, was jetzt schon getan werden kann, um die Brutalisierung der Gesellschaft zu stoppen. Doch dafür braucht es auf mehreren Ebenen zunächst ein grundlegendes Umdenken. Nötig sind mindestens eine ehrliche Analyse des Problems und eine konsequente Umsetzung der wichtigen Maßnahmen in verschiedenen Politikfeldern. Es wird nicht einfach. Schließlich stehen hinter der verfehlten Politik der letzten Jahre starke Interessen und eingeschliffene Gewohnheiten. Aber es lohnt sich. Schließlich ist die Alternative dazu, wie die letzten Jahre gezeigt haben, ein schleichender Abschied von der Demokratie. Und Sie, die Demokratie, sollte es uns wert sein, schlechte Gewohnheiten und eingefahrene Politikmuster zu überwinden. Ja, Sie sollte es uns wert sein, uns neu zu erfinden. Die umfassende Exit-Strategie, die ich vorschlage, ist insofern eine, die ganz bescheiden auf einen demokratischen Ausweg aus der Eskalationsspirale der Kulturkämpfe und des Krisenkapitalismus zielt. So viel grundsätzliche Veränderung, die es auch verlangt, revolutionär oder gar extremistisch, ist daran nochmal nichts. Im Gegenteil, um es mit den Worten des Journalisten Konitsch zu sagen, als Extremisten müssten heute vielmehr diejenigen Apologeten kapitalistischer Herrschaft bezeichnet werden, die diese zu einem Schlachthaus der Menschheit mutierende System immer noch als alternativlos und als die beste aller Welten bezeichnen. Die Suche nach einer Systemalternative stellt hingegen das einzig vernünftige, mittlere, gemäßigte dar. Es ist ein Unterfangen, dem sich eigentlich jeder Spießer zu verschreiben hätte, der sich Sorgen um die Zukunft seiner Kinder macht und erkannt hat, dass deren Abrichtung zu Mobbingmaschinen, wie sie jetzt in der Mittelklasse gang und gäbe ist, ihm keine lebenswerte Zukunftsperspektiven eröffnen wird. Vielen Dank.
Da gleich vielleicht nochmal von meinerseits eine Nachfrage. Du widmest ja dem Fluchtursachen tatsächlich relativ viel Raum in dem Buch. Also sozusagen wirklich das erste Drittel mindestens dreht sich um verschiedene Fluchtursachen. Du gehst auch später nochmal auf Fluchtursachen ein, die in der Zukunft noch viel, viel, viel gravierender sein werden, wie zum Beispiel Klimaflucht, beziehungsweise Flucht vor, also aufgrund von klimatischen Veränderungen. Dann stellt sich mir tatsächlich nochmal die Frage, warum ist es denn so wichtig, auch für den Diskurs, der in unserer Gesellschaft geführt wird, über die Fluchtursachen zu sprechen. Bei mir scheint es ja manchmal so zu sein, dass man ein bisschen, wenn man über die Fluchtursachen spricht, gewissermaßen, naja, die eigene Mitverantwortung oder auch die Mitschuld des eigenen staatlichen Agierens, was ja auch offenkundig vorhanden ist, versucht darzulegen. Andererseits hat man Schuld ja immer nur an etwas Schlechtem. Ich meine, besteht nicht die Gefahr mit der Thematisierung oder dem Fokus auf Fluchtursachen, auf eine gewisse Art und Weise tatsächlich die Migrationsbewegung, die passieren, die geschehen, immer noch als etwas Vermeidbares darzustellen oder zugespitzt gesprochen, sollte man, also wäre es nicht total besser, wirklich eigentlich darauf zu fokussieren, zu sagen, hey, Migrationsbewegung, was völlig normal ist, offene Grenzen, kommen alle Leute her, wie sie lustig sind.
Also Migrationsbewegung ist in der Tat eine Konstante in der Menschheitsgeschichte. Ich bin eine große Anhängerin des Rechts auf Bewegungsfreiheit, aber zu diesem Recht gehört für mich sowohl das Recht zu gehen, wie das Recht zu bleiben. Und der Punkt ist ja, dass viele der Menschen, die jetzt ihre Heimat verlassen müssen, das nicht aus purer Begeisterung und weil sie immer schon mal woanders hin wollten machen, sondern aus einem tiefen Leidensdruck, ja auch unter Zwang heraus, einfach aus dem Zwang, dass sie selber überleben oder dass wenigstens ihre Familien überleben, das machen. Und deswegen finde ich, der Slogan sollte sein, das Recht zu bleiben und das Recht zu gehen. Und deswegen muss man die Fluchtursachen, die Menschen zwingen, ihre Heimat widerwillen zu verlassen, die muss man in der Tat beheben. Und da arbeite ich im Buch mehrere ab, also nenne auch Maßnahmen, wo selbst die jetzige Bundesregierung, ohne dass sie Angst haben muss, dass sie jetzt zum Sozialisten unter der Hand verkehrt, in die Hand nehmen könnte. Ich meine, ich hätte nichts dagegen, wenn sie das machen würden, aber da werden sie sich schon dagegen wehren. Aber so ein paar Maßnahmen, die sie in die Wege leiten könnten. Ich nenne mal ein ganz konkretes. Landgrabbing. Wir wissen, dass auch deutsche Banken und Konzerne beteiligt sind an Landgrabbing. Landgrabbing ist eine besondere Form von Landraub, wo also gerade in Ländern des globalen Südens Familien seit Generationen auf einem Stück Land leben, davon ihren Lebensunterhalt bestreiten und in der festen Überzeugung leben, dass das ihnen und der Gemeinschaft gehört. Es aber nicht diese Kultur des festen Grundbuchs gibt, wo man das dann belegen kann. Und dann gibt es sehr fragwürdige Machthaber vor Ort, die einfach dieses Land an internationale Konzerne verkaufen, die dort in der Regel dann entsprechend Rohstoffausbeutung betreiben und es zur gewaltsamen Vertreibung der Menschen kommt. Und die oft nur die Wahl haben zwischen einem Leben danach in Slums und Not oder halt der Flucht. Und da finde ich, könnte man, und das ist übrigens nicht so ein Einzelfall, also NGOs schätzen, dass der Umfang bis zu 220 Millionen Hektar inzwischen betrifft weltweit, wo Landraub betrieben wird. Und hier würde ich sagen, kann schon jetzt die Bundesregierung was machen. Sie könnte nämlich allen Konzernen und Banken, die es hier gibt, untersagen, sich an sowas zu beteiligen. Und sie könnte noch einen Schritt weitergehen. Sie ist doch in der EU sehr durchsetzungsfähig. Also als es darum ging, irgendwie den hoffnungsvollen Beginn in Griechenland kaputt zu machen, hat Schäuble ja auch die gesamte EU erpresst, dass sie ihm folgen. Und sie haben das gemacht, dass man sagt, alle in der EU ansässigen Banken wird untersagt, sich an sowas zu beteiligen. Dann hätte man schon eine Fluchtursache weggenommen. Aber ich will auch sagen, dass wenn man Fluchtursachen richtig an der Wurzel packt, und das war sozusagen das, was ich am Ende beschreibe, kommt man nicht umhin, sich mit dem kapitalistischen Komparativ anzulegen. Denn das ständige höher, schneller, weiter und mehr Profit sozusagen ist vielleicht etwas weniger umweltschädlich zu machen, aber es wird immer darauf hinauslaufen, dass du mehr Ressourcen verbrauchst, dass der Klimawandel angefeuert wird und das wird millionenfach Menschen in Lebensgefahr bringen im globalen Süden. Und deswegen, das ist keine bequeme Wahrheit, aber wer Fluchtursachen nachhaltig bekämpfen will, muss sich mit der kapitalistischen Wirtschaftsordnung anlegen. Sorry, darunter ist es nicht zu machen.
Du hast ja auch in dem Buch nochmal den Verweis darauf, das fand ich zumindest ganz spannend, dass tatsächlich der erste gesetzliche Versuch, Einwanderung oder Migrationsbewegung zu kontrollieren, aus England und zwar Anfang des 20. Jahrhunderts stammt, ne, war ja tatsächlich erst mit dem Aufkommen der Nationalstaaten, die ja tatsächlich ein sehr junges Phänomen sind, erst da überhaupt sowas wie Grenzen entstanden sind und man auch von, naja, einer Erzählung von irgendwie ethnisch festgefassten Gesellschaften ausgegangen ist. Ich würde aber gleich die Gelegenheit nutzen und schon mal die Möglichkeit eröffnen, im Publikum Fragen jetzt erstmal zu diesem Abschnitt zu stellen. Wie gesagt, wir lesen dann auch nochmal ein kleines Stück weiter. Was mich allerdings freuen würde, ist, wenn Fragen gestellt werden, dass man versucht, sozusagen hier eine kleine Redezeitbegrenzung einzuführen, damit es nicht Co-Referate werden und wir dann auch nachher noch für ein bisschen mehr Text tatsächlich Zeit bringen. Das heißt, wenn man es in 2 Minuten schaffen könnte, wäre das ganz famos. Und ansonsten kann jemand nochmal das Licht anmachen, dann sieht man nämlich auch den Menschen mit dem Mikrofon und er sieht auch die Meldung. Genau, wunderbar. Und wir sehen euch. Genau. Hier vorne ist der junge Mann mit dem Saalmikrofon. Wie gesagt, wenn es erste Fragen gibt, gleich hier vorne.
Ja, Hallo? Oh, jetzt, okay. Also, war auch ein Autor auf der Buchmesse, Michael Lüders, der sein Buch vorgestellt hat, die den Sturm ernten. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da geht er ein bisschen darauf ein, wie auch gezielt politisch Staaten destabilisiert werden, aus denen jetzt Geflüchtete zu uns kommen. Gehst du auf diese Art der Fluchtursache auch ein oder wie ist deine Meinung dazu? Oder hältst du es für ein untergeordnetes Problem im Vergleich zu den anderen Fluchtursachen?
Wir können erstmal noch sammeln, sodass wir vielleicht drei Fragen zusammen haben. Das war übrigens sehr vorbildlich, was die Redezeit angeht, nicht mal 30 Sekunden.
Okay, ich werde es ähnlich kurz machen. Mich würde interessieren, Sie hatten jetzt eben von dem Umdenken gesprochen und zum Umdenken bedarf es ja eines gewissen Drucks, also einen Handlungsdruck. Und mir ist dabei der Gedanke gekommen, dass das, was uns immer so... ich drücke es mal so raus, so nervt nämlich, dass man von Flüchtlingskrise spricht und so. Ob das den Handlungsdruck sogar noch erhöhen könnte? Also ob das nicht ein ambivalentes Verhältnis zwischen diesem Handlungsdruck ist und dem, was in der Öffentlichkeit jetzt passiert, nämlich die Flüchtlingsproblematik oder die, also von Flüchtlingsproblematik zu reden und all das.
Und ich würde sagen, noch eine nehmen wir erstmal, wenn noch eine Meldung existiert. Das scheint gerade nicht der Fall zu sein.
Aber ist auch guter Stoff in den Fragen drin. Also zunächst zu der Frage, was sind alles Fluchtursachen? Ich will jetzt nicht das ganze Buch wieder referieren, aber ich beginne halt erstmal, dass ich mich mit der Handelspolitik auseinandersetze und Landgrabbing ist da nur ein Beispiel davon, wo man halt auch wirklich sieht, dass einfach systematisch eine eigenständige wirtschaftliche Entwicklung vor Ort im globalen Süden verunmöglicht wird oder extrem erschwert wird. Und gestern war ja der Tag des Wassers, da habe ich was zu dem Problem gepostet und sofort gab es irgendwie so Kommentare, ja, aber es fließen doch so viele Spendengeld und Entwicklungszusammenarbeit und so, ja, was machen die denn da in Afrika damit und so, ja, war immer so die Unterstellung. Ich würde sagen, naja, also zunächst muss man erstmal festhalten, dass gerade von Seiten der Westen ist ja ein sehr unscharfer Begriff, aber sagen wir mal von doch den Seiten der entwickelten Industrieländer gerade der globale Süden sehr ausgebeutet wird und alles getan wird, damit es ein guter Absatzmarkt ist, aber wird halt nur wenig getan, damit dort wirklich sich was Eigenständiges entwickeln kann. Also das ist ein erster wichtiger Punkt. Dann ist natürlich so die Fluchtursache Nummer eins der Gegenwart, ganz aktuell, sind natürlich Kriege. So, und dann ein starker Auslöser war auch der Syrienkrieg, wobei es viel zu verengt wäre, den Blick nur darauf zu nehmen. Also ich untersuche im Buch auch bewusst nochmal die Situation in Jemen, wo es ja auch das erschreckend ist, dass dort Teile Kriegsparteien sind, wo mit denen die Bundesrepublik Deutschland ja sogar, wo die Waffen hin exportiert. Ja? Also Länder sind dort beteiligt als Kriegsparteien. Und ich finde auch, ich untersuche auch oder setze mich stark auseinander mit der Argumentation zu Waffenexporte stoppen. Also wir finden, ich fand es viel schöner, wenn ich die Leute sehe, mit denen ich rede, sonst immer so, es war schön, wenn ich im Rampenlicht bin, aber ich sehe gar nicht ihre Reaktionen. ein bisschen Licht ist es viel schöner, hat mehr von Dialog. Also insofern untersuche ich das auch. Mir ist aber wichtig, dabei nicht stehen zu bleiben. Und ich glaube auch nicht, dass man es nur monokausal erklären kann, dass jetzt irgendeine Macht das initiiert hat, dass dann die Geflüchteten dort loskommen. Also gerade wenn man sich das in Syrien, macht jetzt nicht der Autor, aber das gibt es ja auch auf dem Markt, diese These, in Syrien die Situation anschaut, sind sehr viele Fakten zusammengekommen, warum es dort zu so einer Kriegssituation gekommen ist. Und die muss man, glaube ich, sich in Gänze anschauen. Also das hat viel mit der Situation im Land zu tun, warum es dort auch erst zu Unruhen und Aufständen gekommen ist. Das hat was mit der sozialen Situation zu tun. Dann aber haben natürlich auch große geopolitische Player die gesamte Region vor allen Dingen als Interessensfeld, als Spielball ihrer Interessen gesehen. So, und das führt halt zu Situationen, wo am Ende immer alle sagen, um Gottes Willen, das raubt mir den Schlaf, das ist ganz schlimm, was dort passiert. Ja. Und ich sagt dann immer auf die Frage, ja, was kann man denn jetzt machen, um überall diese Kriege sofort zu beenden, ist meine Antwort, naja, ob wir die überall sofort beenden können, weiß ich nicht. Aber vielleicht fangen wir mal damit an, einfach nur das Falsche zu unterlassen. Nämlich das, was Kriege anheizt. Da ist nicht überall sofort Frieden und schön, aber wir hören auf, immer weitere Fluchtursachen und immer weiteres Leid zu produzieren. Und dann, und das ist mir aber ganz wichtig, dass wir nicht nur über die Fluchtursachen der Gegenwart reden, sondern über Fluchtursache Nummer eins der Zukunft, und das ist in meinen Augen der Klimawandel. Also laut UN-Klimareport werden in Bälde 200 Millionen Menschen in Afrika von akutem Wassermangel bedroht sein. Also, und wenn du nicht mehr Wasser zum Leben hast, dann ahnt man doch, was für ein Migrationsdruck da ist. Also die Idee, dann kürzt man ein bisschen das Asylbewerberleistungsgesetz, damit niemand hierher kommt, das kannst du vergessen. So, ja, die Idee, wir lassen überall die Schlagbäume runter, damit die Leute aufgehalten werden, das kannst du auch vergessen. Der Leidensdruck, wenn du in deiner Heimat verdurstest und verdorst, ist so groß, dass es dann nicht das Recht auf Bewegungsfreiheit, die Leute gehen mal, sondern sie müssen gehen. Und das ist was, was man angehen muss. Und dann die Frage Handlungsdruck. Also mir geht es genauso. Ich mag den Begriff Flüchtlingskrise überhaupt nicht. Ich verwende ihn, wenn dann, nur als Zitat, weil er ja oft so zusammengefasst wird medial. Ich habe das mal so gesagt, also eine Krise ist das Maximal im Leben der betroffenen Flüchtenden. Für uns ist das Maximal eine humanitäre Verantwortung, hier solidarisch zu sein. Und jetzt die Frage mit dem Handlungsdruck. Das ist auch eine Grundthese beim Schreiben gewesen, wo ich gesagt habe, Mensch, alle Welt redet immer nur über Probleme. Ich will jetzt gar nicht bestreiten, dass es da auch sehr herausforderungsvolle und diffizile Situationen gibt und dass das auch Kommunalpolitiker und Ehrenamtliche und so weiter vor große sozusagen Aufgaben gestellt hat. Aber natürlich lag da auch ein enormes Potenzial für uns drin, weil einfach die Dringlichkeit von Fragen unterstrichen wurde, die immer schon anstand, die aber hier irgendwie mit einem kollektiven Verschweigen und Wegdrängen so nicht da war. Und das versuche ich in dem Buch rauszuarbeiten. Die Dringlichkeit von Fragen wird auf einmal deutlich, die längst schon im Raum stehen. Und dafür muss man ihnen eigentlich dankbar sein. Auch wenn das gar nicht die Intention war. Also die sind nicht hierher gekommen, um zu sagen, Mensch, Bundesregierung, ist aber blöd, dass ihr einen sozialen Wohnungsbau so lange habt runterfahren lassen. Aber das ist halt nebenbei passiert. Ja, so ist das halt in der Menschheitsgeschichte. Die Dinge passieren ja nicht, weil einer sich jetzt vornimmt, so, ich wandere mal jetzt sozusagen auf einer lebensgefährlichen Flucht, um der deutschen Öffentlichkeit eine Botschaft zu überbringen. So ist es ja nicht. Aber sie überbringt trotzdem diese Botschaft, wenn wir nur gut hinhören. Und ich finde, im Sinne unserer Zukunft sollten wir gut hinhören.
Vielleicht nochmal von mir ein kleiner Turn zu den Fluchtursachen. Du gehst ja auch darauf ein, es gibt ja Klassifizierung, auch in sozusagen der Asylgesetzgebung. Und du gehst auch in dem Buch darauf ein, dass du sagst, dass der Begriff Wirtschaftsflüchtling eigentlich höchst kritikabel ist, weil er natürlich verschleiert, dass man auch aus ökonomischen Gründen genauso arm dran sein kann oder es einem genauso schlecht gehen kann wie aufgrund von Krieg. Also dass Leid Leid ist, unabhängig davon, wo es herkommt. Das würde ich intuitiv teilen und würde dir aber die Frage stellen, ob denn überhaupt diese Klassifikation, also irgendeine Klassifikation von Fluchtursachen, also auch Klimaflucht, Flucht vor Krieg, ob die denn überhaupt sinnvoll ist oder ob Flucht nicht einfach Flucht ist und dass, egal woher das Leiden kommt, was Menschen empfinden, dann eben sozusagen, das können die Leute selber am besten einschätzen, ob nicht jede dieser Klassifikationen eigentlich überflüssig ist.
Also der Mitarbeiter einer sozialen, solidarischen Initiative sagte mal vor einer Fernsehkamera, naja, aber Not ist doch keine olympische Disziplin, wo es sozusagen gilt zu gewinnen, Not, Nöter am nötesten oder so, sondern Leid ist halt Leid. Insofern würde ich die unterschiedlichen geflüchteten Gruppen nicht nach Brisanz, ich persönlich, hierarchisieren. So, wir müssen aber, also wenn man sie jetzt in dem Diskurs befindet, stelle ich schon fest, dass es das ganz weit verbreitet ist, zu sagen, ja, Kriegsflüchtlinge nehmen wir auf, politisch Verfolgte nehmen wir auf, aber Wirtschaftsflüchtlinge nehmen wir nicht auf. So, weil sie dann immer sagen, okay, ich glaube, das beruht eher darauf, so die Zahl der Kriegsflüchtlinge ist irgendwie begrenzt und die Zahl der Wirtschaftsgeflüchteten ist faktisch, wenn du dir das Wohlstandsgefälle anschaust, sozusagen ganz groß. Und das führt dann dazu, diese Unterscheidung führt ja über, ich meine, es ist nicht meine, ich teile die normativ nicht, ich finde die falsch. So schon deswegen falsch, weil genau die westliche Politik ja mit dazu beigetragen hat, dass Menschen in so einer Not sind. So. Aber ich finde trotzdem, da bin ich irgendwie im Rosa Luxemburg ein bisschen geschult, man muss sich auch mal auf dieses Argumentationsmuster einlassen und es hinterfragen. So. Also was passiert, wenn wir diese Unterscheidung machen? Viele, die diese Unterscheidung treffen, fordern dann Obergrenzen. Und sagen, na, wir können ja nicht jeden reinlassen. Was passiert jetzt aber, wenn eine Obergrenze eingeführt wird? Ich war in Belgrad Ende Februar und habe mir das vor Ort angeschaut, weil Ungarn hat de facto eine Obergrenze eingeführt. Die lag erst bei 10 Personen an Werktagen, also 50 die Woche. Inzwischen ist die quasi bei 0 am Tag. Alle, die dort reinkommen werden, kommen sofort in Internierungslager. Und das heißt, in Serbien stauen sich jetzt inzwischen über 8000 Geflüchtete. Darunter sind welche, die nach bundesdeutschem Gesetz vielleicht als Wirtschaftsgeflüchtete, andere sind Kriegsflüchtlinge, andere politisch verfolgt. Aber keiner von denen hat überhaupt die Chance, in ein irgendwie geartetes rechtsstaatliches Flüchtlingsverfahren zu kommen. Und da muss man sagen, das europäische, das EU-Recht hat sozusagen den universellen Flüchtlingsschutz als integralen Bestandteil. Da geht es nicht nur um eine normative Setzung, die der Tille, die Katja und noch ein paar andere Gutmenschen teilen, ja, um jetzt mal das wiederzugeben, sondern das ist Grundlage, das sind Verträge der EU. So, es gibt die Menschenrechtserklärung, die europäische, und da drin steht der universelle Flüchtlingsschutz stark drin. Und das heißt, jeder hat das Anrecht auf ein ordentliches Verfahren, wo geprüft wird, ob er nach den entsprechenden Regeln politisch verfolgt gilt, als Kriegsflüchtling gilt und deswegen einen sicheren Aufenthaltsstatus bekommen muss. Aber niemand bekommt mehr die Situation, überhaupt in dieses Verfahren zu kommen. So, und die stauen jetzt nach und nach auf in Serbien, teilweise unter sehr schlimmen Situationen. Und deswegen finde ich nur, diejenigen, die diese Unterscheidung machen und dann in der Folge dessen irgendwie eine Obergrenze das Wort reden, führen genau dazu, dass eine der wichtigsten Lehren aus den dunkelsten Kapiteln der europäischen Geschichte vollkommen über den Haufen geworfen werden. Also dieses Recht auf universellen Flüchtlingsschutz ist eine Erkenntnis aus den schlimmen Erfahrungen mit dem Hitlerfaschismus. Und das sollten wir ernst nehmen. Und ich finde, wenn man jetzt Bilder sieht, dass wieder Menschen, darunter Frauen mit kleinen Kindern, durch Schnee und Matsch laufen, ohne irgendwie zu wissen, wo sie einen sicheren Antrag stellen können, ohne irgendwie eine sichere Perspektive, das finde ich, das ist die moralische Bankrotterklärung dieser EU.
Ich würde fast vorschlagen, wir werfen noch mal einen Blick in das Buch, dann ergeben sich vielleicht auch noch mal neue Fragen und Diskussionsgegenstände, die hier aufgebracht werden können. Ich fand es ja auch noch mal ganz spannend, dass du ja auch noch mal ins Verhältnis setzt, ne, zu dem, was in anderen Ländern passiert. Also beispielsweise mit dem klein und auch relativ gebeutelten Libanon, wo auf 4 Einwohnerinnen des Libanons eine geflüchtete Person kommt. Und bei uns sind das selbst, wenn man die maximalsten Schätzung annimmt, maximal 2 Geflüchtete auf 100 Menschen, die schon vorher ja gewohnt haben. Zumal ja, auch das, ich erinnere mich immer so gerne an Zahlen, in dem Buch, dass ja wirklich nur 8% beispielsweise der syrischen Geflüchteten gesagt haben, sie wollen lange hier bleiben, und da ja schon auch das Interesse zu erkennen ist, dass sie nach Möglichkeit gerne wieder zurück dorthin gehen würden, wo sie vielleicht sich doch auch noch verbunden fühlen. Ja.
Also zu den Zahlen nochmal, ich habe das Buch Ende 2015 geschrieben, da geisterte noch durch die Welt, dass über 1 Million sind. Das habe ich dann versucht runterzubrechen, selbst wenn irgendwie 1,6 Millionen Geflüchtete hierher kommen würden, werden das maximal 2 Geflüchtete in einem Raum mit 100 Leuten sein. Sind wir hier so knapp 100, ja, also würden jetzt noch 2 dazukommen. Können wir jetzt nicht sagen, dass wir jetzt deswegen auf immer alle andere Musik hören oder alles ganz anders wird oder so. Ganz im Gegenteil, die würden vielleicht einen schönen Diskussionsbeitrag mit leisten. Inzwischen wissen wir, dass die Zahlen deutlich niedriger waren als angenommen. Also wir kommen gerade mal auf 900 am 1000. Das heißt, man kann so von einem Geflüchteten auf 100 Personen. Und wenn du das so runterrechnest, wird das wieder ganz anders. Aber warum sind immer durch die Medien diese Millionenzahlen gegeistert, frage ich mich, ne? Weil so 1 Million, das klingt ja erstmal schlimm, da denkt man, Gott, wenn die jetzt alle noch bei mir vor der Haustür stehen, wird es wirklich ein bisschen eng. Aber wenn du es runterbrichst und sagst, so in einem Dorf mit 200 Leuten leben dann 2 Geflüchtete, so, also was ist daran das Schlimme? Kann man ja auch als eine Bereicherung ansehen. Ich sollte noch was lesen. Da ich aus Dresden komme, war es mir ganz wichtig, nicht nur über das zu reden, was einen wirklich den Glauben an der Menschheit verlieren lässt, den wachsenden Rassismus, den wachsenden gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, sondern auch über das, was Mut macht. Und da habe ich einige Beispiele gesammelt, habe auch mal so quasi inkognito wo mitgearbeitet, um so ein Gespür zu bekommen, was ist das, was treibt die Leute an, die sich ja auch ganz stark mit viel Gegenwind ganz klar für Solidarität aussprechen, und will jetzt nur einen kleinen Passus lesen. Ich habe bewusst einen aus Sachsen auch gewählt, um nochmal so einen anderen Blick da einzufangen. Ja, Menschen wachsen über sich hinaus. Ein berührendes Beispiel dafür liefert der offene Brief eines Bauunternehmers der sächsischen Kleinstadt Meißen an die Bevölkerung von Meißen zum Thema Aufnahme von Geflüchteten. Darin heißt es, es wird viele Probleme und Rückschläge geben, aber eine Stadt, die 2 Hochwasser, auch dank Hilfe aus aller Welt, in kürzester Zeit überstanden hat, sollte das doch in den Griff bekommen. Freuen wir uns auf ein bunteres Meißen und endlich auch auf mehr Kindergeschrei. Es wird uns allen gut tun, auch wenn so mancher Schatten zu überspringen ist. Ihn, der von sich selbst schreibt, als Bauunternehmer sei er eigentlich ein gieriger Ausbeuter, ließ der Gedanke an das Leid der Flüchtlinge und daran, was deren Kinder vielleicht Unvorstellbares sehen mussten, nicht mehr los. Und er handelte. Er stellte ein Haus für die Unterbringung von Flüchtlingen bereit und wurde dafür vom rassistischen Mob bedroht. Doch er duckte sich nicht weg, sondern ging an die Öffentlichkeit. Mit seinen ganz eigenen Worten warb er in Meißen für Willkommenskultur. Er, der sonst eher Rechnung schreibt, schrieb einen offenen Brief an die Bevölkerung von Meißen. Hier zeigt sich exemplarisch, dass anhand der Flüchtlingsdebatte eine Polarisierung der Gesellschaft vonstatten geht. Es gibt nur ein Thema, bei dem Leute leidenschaftlich Haltung beziehen und Flagge zeigen. Wann immer wir Berichte von rassistischen Anschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte und von Pegida-Aufmärschen hören, sollten wir eines nicht vergessen. Die da von sich behaupten, sie seien das Volk, sprechen nicht für alle. Es gibt eine große, oft sogar größere Zahl von Menschen, die sich mutig für Weltoffenheit und Mitmenschlichkeit entschieden haben. Ihr Mut ist auch eine Ermunterung an die Politik, sich selbst nicht wegzuducken und sich nicht opportunistisch auf rassistische Ressentiments einzulassen.
Das ist ja, also du hast es auch mal in Zahlen gegriffen, auch das in Zahlen gepackt, ne? Dass jeder zweite Deutsche gesagt hat, dass er sich schon mit Spenden irgendwie oder anders an der Hilfe für Geflüchtete beteiligt hat und dass es tatsächlich auch viele, viele Millionen gibt, die sich ehrenamtlich in diese Initiativen eingebracht haben. Also ich glaube etwa 10 Millionen. Das ist ja eine relativ stattliche Zahl. Und trotzdem hat man ja eine enorme Polarisierung in dieser Gesellschaft. Und ich weiß nicht, ob es bei dir vielleicht in der Familie auch Debatten gab oder ob du mit anderen Leuten noch aneinander geraten bist. Ich meine jetzt nicht irgendwelche Profipolitiker. Ob du irgendeinen Eindruck gewonnen hast, wie man am besten diese Debatten führt. Also mit Leuten, die sozusagen ganz, ganz dolle der Überzeugung sind, dass tatsächlich diese Boten des Kapitalismus, dass die ganz schlimmes Unheil bringen. Und was du auch für Initiativen kennengelernt hast, was man ganz konkret denn tatsächlich tun kann, abseits von den ganz klassischen Kleinhilfseinsätzen, die man kennt, was denn dann die konkreten Sachen wäre, die eine Gesellschaft hier in Deutschland leisten müsste, damit das funktioniert. Weil zuweilen hatte man ja wirklich den Eindruck, diese Bundesrepublik, die sich sonst einer funktionierenden Bürokratie und einer sonst wie großen Effizienz rühmt, also in einem Land, in dem sogar linke Leute wie ich schon am 6. Januar die Steuererklärung vom Vorjahr fertig haben, dass die auf einmal gnadenlos überfordert sind mit sozusagen mehreren Leuten, die hierher kommen.
Ich überlege, ob diese Information beeindruckt oder schockiert sein soll, weil ich schaffe das nie vor mir. Ich meine, wie ist deine Silvesterparty, wenn du am 6. schon in der Lage bist, die Steuererklärung abzugeben? Aber okay, kommen wir zu den ernsten Themen. Also du meinst jetzt, wie umgehen mit denjenigen, die schon sehr verfestigte rassistische Positionen haben. Also zum einen, wir dürfen nicht naiv sein. Es gibt ein ganz verfestigtes, sehr organisiertes, ich würde sagen generalstabsmäßig quasi militärisch organisierte rechte Strukturen, die ganz gezielt Öffentlichkeit nutzen. Und dann zum Beispiel, wenn in einer Stadt, nennen wir sie mal Bautzen, irgendwie der rassistische Mob geflüchtete Jugendliche jagt, danach sozusagen der Bürgermeister die Gewalttäter zum Gespräch einlädt, das natürlich extrem gut nutzen, für sich Öffentlichkeit darzustellen. Ja, es gibt Organisationen wie die Identitären, deren Hauptziel immer Öffentlichkeit ist. Wenn man jetzt mit denen das Gespräch macht, würde ich sagen, es ist eine Verschwendung von Lebenszeit, weil die Aufgaben, die wir zu lösen haben, die Kämpfe, die wir führen müssen, sind viele. Also muss man auch ein bisschen effizient mit seiner Zeit umgehen. Und zum anderen ist es sogar kontraproduktiv, weil diese natürlich jedes Gespräch mit einer Person nutzen, um für sich Öffentlichkeit herzustellen, und die will ich denen nicht geben. Deswegen muss man schon klar unterscheiden, mit verfestigten und organisierten Rechten und Nazis sehe ich keinen Sinn zum Gespräch. Da muss es einfach nur eins geben, eine klare Kante. Und dann gibt es aber so etwas wie Menschen, die sozusagen, wo es durcheinander geht, teilweise eine sehr Herzlichkeit, soziale Verunsicherung und gleichzeitig irgendwie auch so latenten Alltagsrassismus. Und das ist aber zusammen. Und ich finde, da gilt ganz klar eins, immer reingehen ins Gespräch. Also wir haben ja auch bewusst gesagt, wir als Linke, wir setzen nicht allein auf Argumente, die man in Talkshows los wird. Es ist auch gut, wenn man da mal ein gutes Argument los wird. Aber meistens wird schon die Fragestellung so, dass man sagt, es ist schon die ganze Anlage falsch. Also deswegen haben wir so eine Initiativen gemacht. Wir gehen rein in ärmere Stadtteile, bieten dort Sprechstunden unter offenem Himmel an, machen Haustürbesuche, um einfach auch erstmal zuzuhören. Nicht gleich zu erklären, hier, ich habe die Lösung für alle Ihre Probleme, wählen Sie uns, sondern erstmal zuzuhören. Und ich habe dann folgende Beobachtung gemacht. Es ist erstens gut zuzuhören und danach nachzufragen, was die wirklichen, was die Probleme sind, also die Verunsicherung im Alltag, und dann zu beraten, was man dagegen tun kann und wer dafür die wirkliche Verantwortung hat. Und damit habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht und würde immer sagen, es gibt zwei Sünden, die man als überzeugter Antirassist vermeiden sollte. Das eine ist, den Leuten so nach dem Mund zu reden und sie, ja, das stimmt natürlich, das ist schlimm und wir wollen ja gar nicht alle hierher holen und so, wir wollen nur die Fluchtursachen bekämpfen und sie haben schon recht, das ist eine Sauerei und so, dass jetzt alle hier sind. Also das wäre total falsch, dieses so Verständnisheischende bestätigen. Was aber, glaube ich, genauso ein Problem ist bei denjenigen, die nicht fest organisiert und festgelegt sind, sie zu beschimpfen. Haben wir an sich selber, also gut, es gibt Leute, denen gefällt das, gehört jetzt nicht dazu, um das auch klarzustellen. Aber wenn du beschimpft wirst, fängst du nicht sofort an, über das Argument nachzudenken. Und ich mache das dann in Gesprächen immer so, dass ich sehr klar sage, wenn ich auf was begegne, wo ich denke, na, da ist hier Frust auf Geflüchtete dabei, sage ich, ich habe eine ganz klar andere Haltung als Sie. Und das ist jetzt nicht schön für unser Gespräch. So. Aber wissen Sie, wenn Sie einen Politiker suchen, der Ihnen nach dem Mund redet, ich bin überzeugt, es gibt genügend Opportunisten im Bundestag, da finden Sie genügend, so, mit denen Sie sprechen können. Bei uns wären Sie da nicht fündig. Aber ich würde trotzdem gerne mit Ihnen reden, zum Beispiel darüber, was Sie glauben, was sich denn in Ihrer Lebenssituation verbessern würde, wenn alle Geflüchteten rausgeschmissen wären. Ich will das nicht, aber vielleicht setzen Sie sich ja durch. Würde dann Ihre Miete steigen? War die schon höher, bevor die Geflüchteten gekommen sind? Fragezeichen. Und dann passiert oft was. Und wenn man dann noch so wirklich gemeinsam überlegt, was kannst du tun gegen Mietsteigerung, ist man ganz schnell bei ganz anderen Fragen, nämlich, dass man sich mit Privatisierung auseinandersetzen muss von Wohnungen, dass man was gegen Mietspekulation tun muss, aber eben nicht Geflüchtete ins Elend treiben muss. Also kurz und gut, ich würde mir wünschen, wir leben in einer Gesellschaft, wo einfach der Appell an Solidarität und unsere humanistische Verantwortung ausreicht. So ist es aber nicht. Und deswegen finde ich, muss man dieses Ringen um Menschen, die sozusagen schwanken, auf jeden Fall in Angriff nehmen.
Und was würdest du sagen, sind die konkreten politischen Sachen, die man hier in der Bundesrepublik angehen kann? Weil du hast es ja vorhin ein bisschen beschrieben, ne? Außenpolitisch gibt es zwar ganz viele Sachen, die richtig wären und die auch sinnvoll wären, die aber vielleicht erstmal die Unterlassung des Falschen wären. Mhm. Und die tatsächlich, glaube ich, nicht dazu führen, dass sehr viel Gutes schlagartig in die Welt kommt. Ist das nicht hier vielleicht tatsächlich hier vor Ort in der Bundesrepublik, kann man da Sachen tun, wo tatsächlich man nicht nur unterlässt, Schlechtes zu tun, sondern wo tatsächlich sich die Situation von Menschen, sowohl von denen, die hierher gekommen sind, vor kürzerer Zeit, als auch denen, die vor längerer Zeit hergekommen sind, als auch vor denen, die schon ganz lange hier sind, deren Situation verbessert?
Ja, wir haben das soziale Offensive für alle genannt. Und dahinter steht die Idee, du musst wirklich viel Geld in die Hand nehmen, um zum Beispiel mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Diese Aufgabe hätte gestanden, auch ohne wenn Geflüchtete in größeren Zahlen hierher gekommen sind, weil der im sozialen Wohnungsbau gebundene Bestand sich in den letzten 10 Jahren um 1 Million reduziert hat. Hat meine Kollegin Karlei immer wieder rausgesucht, es hat nie einen Journalisten, geschweige denn die Bundesregierung interessiert. So. Aber mit den Geflüchteten haben sich auf immer alle wieder für bezahlbaren Wohnraum interessiert. Also musst mehr Geld in die Hand nehmen für bezahlbaren Wohnraum. Zweitens muss man Geld in die Hand nehmen, damit in den Schulen deutlich mehr Lehrkräfte eingestellt werden. Warum? Zum einen, die schon ganz lange hier leben, da bekommen ja die Kinder auch vom Elternhaus Unterschiedliches mit auf dem Weg. Also die einen bekommen permanente, liebevolle Überbetreuung, wenn sie Hausaufgaben machen, so, wo sich noch die Eltern darin austoben in ihrer Kreativität, und andere sozusagen wissen nicht, wo sie zu Hause Ruhe haben. So ist es nun mal. Und Aufgabe von Schule ist es halt, dieses unterschiedliche Kapital, was Kinder mitbekommen, auszugleichen. Dafür braucht aber die einzelne Lehrkraft Zeit, auch auf die Kinder einzugehen. So, und dann kommen jetzt neue Flüchtlingskinder dazu. Und für die brauchen die natürlich auch Zeit, zum einen um die Sprache zu lernen, zum anderen auch um die Begegnung zwischen Kindern, die schon länger in der Schule sind und denen, die neu dazukommen, schön zu organisieren. Also das kann ja für beide Seiten was ganz Bereicherndes sein, wenn sie mit unterschiedlichen Erfahrungen aufeinandertreffen, Kinder auch was hier von den Problemen oder Situationen in der großen, weiten Welt mitbekommen. Da ist doch sozusagen viel leichter, sich mit Geografie zu beschäftigen, wenn du sozusagen Menschen aus der Region triffst, der was über Probleme erzählt, als wenn dir irgendwie der Geolehrer zwingt, diese Karte da auswendig zu lernen. Also ich habe zumindest so funktioniert in der Schule. So, also man kann das wirklich auch zu einer Gewinnsituation für beide Seiten machen, aber dann musst du Geld in die Hand nehmen und mehr Lehrkräfte einstellen. Und das Dritte, was wir gesagt haben, wir waren schon immer dafür, dass mehr in öffentliche Beschäftigungen investiert wird. Also dass es Tätigkeiten gibt, die vielleicht nicht sofort nach Profit und Markt und Schnelligkeit und ratatatatat Minutentakt funktionieren, die aber sinnvoll sind, wo auch Menschen arbeiten können, die vielleicht nicht am Anfang ganz so schnell sind oder nicht gleich woanders einen Arbeitsplatz finden, sogenannten zweiten Arbeitsmarkt. Und auch da ist es total wichtig, dass man nicht anfängt, ein Sonderprogramm für Geflüchtete da und dann eins für die deutschen Langzeiterwerbslosen. Dann fangen die nämlich an sozusagen, dann fängt man so an, dass so verglichen wird, ja, für welches Programm gibt es was, sondern wir waren immer für universelle Lösungen. Also um es zusammenzufassen, mehr bezahlbarer Wohnbau, mehr Lehrkräfte, mehr öffentlich geförderte Beschäftigung, davon profitieren alle und das ist auch finanzierbar. Wir haben einen Vorschlag gemacht, die Steuermehreinnahmen zu verwenden und man hätte sogar unter den Bedingungen der Schuldenbremse, gegen die ich bin, aber die nun mal im Grundgesetz steht, hätte man eine Kreditaufnahme machen können, müsste man nur sagen, wir werden das nächstes Jahr wieder einholen, das Geld, und da haben wir schon eine Finanzierung und das ist nämlich die Millionärssteuer. So. Du musst aber bereit sein, den Millionären wirklich die stärker zur Kasse, ich meine, die sind danach nicht arm und auf Hartz IV angewiesen, wenn unser Steuersatz gegriffen hat, ne? Muss man jetzt nicht in Mitleid zerfließen mit denen. So. Aber du musst bereit sein, Millionäre stärker zur Kasse zu bitten, wenn du diese soziale Offensive für alle finanzieren willst. Und meine Kritik an Angela Merkel besteht nicht darin, dass sie den Satz gesagt hat, wir schaffen das. Ich fand es aber verantwortungslos, diesen Satz zu sagen und sich danach zurückzulehnen und den Schäuble weitermachen zu lassen mit seiner schwarzen Null. Das funktioniert nicht. Wenn du möchtest, dass das wirklich sozusagen für alle auch ein positives Erlebnis ist, dann musst du Geld in die Hand nehmen und das heißt, man muss ran an die Reichen und Superreichen.
Ich dränge nämlich jetzt nochmal, kann ruhig applaudiert werden. Ich dränge nämlich jetzt mal ganz kurz vor euch, also vor das Publikum und öffne es aber gleich. Aber eine Frage habe ich noch. Es klang jetzt aber schon so, dass du sagst, es ist wichtig natürlich sozusagen diese gewisse Trennung, die es am Anfang gibt, zum Beispiel auch sprachliche Barrieren und sowas abzubauen. Und dass Leute auch in der Schule überall Kontakt finden müssen. Und dann denke ich, da kommen wir aber, sind wir auch beieinander, dass man vom Grundsatz her sagt, dass natürlich Leute sich frei für ihren Wohnsitz entscheiden können sollten. Gleichzeitig hat man, glaube ich, aber auch bei der Migrationsbewegung, und ich glaube, das ist aber auch nichts Neues, sondern das hat bei den großen Wanderungsbewegungen in die USA ähnlich stattgefunden, also den großen Auswanderungsbewegungen, als es die USA quasi nicht gab, dass Leute ganz viel hören und natürlich von bestimmten einzelnen Orten sehr angezogen sind. Und da sage ich natürlich, klar, also wahrscheinlich gibt es Orte in Sachsen, die kennen nicht mal Leute, die aus Sachsen kommen, zumindest nicht, wenn sie selber aus einer Großstadt kommen, auf die würde niemand auf die Idee kommen, dorthin zu gehen. Und die würde sich am Anfang auch niemand frei raussuchen. Wäre es gerade weil es dort ja aber zum Beispiel auch noch viel Leerstand gibt oder wie wir es im Beispiel Golzow auch kennen, zum Teil Schulen auf dem Land überlebt haben, weil dort Geflüchtete aufgenommen worden sind. Ist es verwerflich oder ist es in Ordnung, wenn Geflüchtete am Anfang einen Wohnort zugewiesen bekommen, der vielleicht nicht dem entspricht, was sie sich selber am Anfang rausgesucht oder als Empfehlung bekommen haben?
Ja, das ist ein bisschen eine schwierige Situation, weil wir als Linke sind gegen eine, also wenn eine Wohnortzuweisung heißt, dass es dann quasi eine Residenzpflicht gibt und den Geflüchteten nicht mehr aus dem Landkreis rausgehen und dann das führt auch dazu, dass die Kriminalitätsstatistik von Geflüchteten total nach oben geht, weil die einfach, wenn die nur die Landesgrenze überschreiten, schon quasi eine Straftat begehen. was irre ist. Und ich meine, es kann auch sein, dass die einfach dahin fahren, weil die in einem Chor mitsingen wollen oder im Fußballverein mitmachen wollen. Also Integration in die deutscheste aller Sportarten, so käme ich jetzt nicht auf die Idee, aber man sagt ja immer, die sollen sich integrieren. So, wenn sie das machen und die Landkreisgrenze überschreiten, hätten sie dann nach Residenzpflicht schon eine Straftat begangen. Also gegen diese Form sind wir. Und es gibt in der Tat ein bisschen, leider gibt es ein Auseinanderfallen zwischen dort, wo es viel Wohnraum dezentral zur Verfügung gibt, ist just nicht dort, wo es besonders breites Arbeitsangebot gibt. Das ist ein Dilemma, mit dem man irgendwie umgehen muss. Ich fand deswegen so eine pragmatische Lösung, dass man am Anfang erstmal sicherstellt, dass die Geflüchteten unterkommen und dass man dann auch schaut, auch bewusst in sozusagen in Gebiete, wo es Wohnungen gibt, die zur Verfügung stellen, weil man muss diese Massenunterkünfte vermeiden. So, also das muss man übrigens auch deswegen vermeiden, weil wer so eine Flucht hinter sich hat, ist in der Regel ganz hohe Gefahr, traumatisiert zu sein. Und dann bist du in so einer Massenunterkunft. Und wenn wir uns an unsere Ferienlagerzeit erinnern, ne, das waren 2 Wochen, da hatte jeder irgendwann einen Lagerkoller. So, und das aber ohne, dass wir eine traumatische Flucht hinter uns hatten. So, und wenn du das dann vorstellst, Menschen auf engstem Raum, zum Beispiel in einer Turnhalle und solchen Bedingungen, das heißt, das musst du durchbrechen. Deswegen fände ich es gut, wenn es am Anfang eine Zuweisung gibt und danach aber nach einer gewissen Frist die Möglichkeit, dass die sich frei bewegen können und auch zu ihren Familien ziehen können oder wo es freundschaftliche Zusammenhänge gibt, damit sie reinkommen. Ich glaube, da muss man ein bisschen pragmatisch umgehen. Das Problem ist, dass hier die herrschende Politik eigentlich immer nur ein Ziel hat, möglichst irgendwie eine Situation zu produzieren, wo man denen dann nachweisen kann, dass sie hier sich nicht an Gesetze gehalten haben und straffällig werden und so weiter. Und das ist die falsche Herangehensweise. Man muss pragmatisch mit dem Dilemma umgehen.
Gut, dann danke ich dir und ich würde jetzt nochmal die Runde ins Publikum eröffnen. Wie gesagt, wäre lieb, wenn ihr euch an die 2 Minuten vielleicht haltet bei Nachfragen. Es sind auch Statements natürlich möglich. Ich würde nochmal um ein kleines bisschen mehr Licht bitten und ansonsten haben wir hier wieder das Saalmikrofon zur Verfügung. So, ich glaube, da und da sind Meldungen da, ja. Zum Beispiel.
Ich habe noch mal eine Nachfrage zum Verständnis oder eine Verständnisnachfrage. Ich habe dich so verstanden, dass du jetzt nicht sagst, die Kriterien fürs Asyl werden beibehalten, sondern du willst die ja wahrscheinlich erweitern. Würdest du die ganz aufheben wollen, die Kriterien, nach denen man sozusagen Asylbewerber von Einwanderern unterscheidet? Oder würdest du sagen, sozusagen jeder, der kommt, darf sich sein Land aussuchen und darf bleiben, wo er möchte? Und die zweite Frage, die ich noch habe, ist, wie würdest du umgehen mit, es gibt ja viele Leute, die fleißig mitmachen, die an Sprachkursen arbeiten, die sozusagen zusammenarbeiten. Würdest du sagen, dass sozusagen nur die aufnehmende Gesellschaft eine Bringepflicht hat? Oder würdest du sagen, Leute, die zu uns kommen, haben auch eine Bringepflicht? Und wie würdest du umgehen mit Leuten, die sozusagen da gar nicht mitmachen würden?
Danke. Dann gab es auf jeden Fall in dem Bereich noch eine Meldung.
Ja, hallo. Ich störe mich an den Begriff notwendiger Politikwechsel, weil das so eine Erwartungshaltung weckt. Man könnte anders wählen und plötzlich wird alles anders. Aber Berufspolitiker müssten es eigentlich besser wissen. Die Grünen im Ländle oder die Linken in Thüringen scheitern ja an den täglichen Herausforderungen, weil Politik nun mal nichts ist mit Wechsel. Wir wählen anders und machen plötzlich Dekrete und alles ist ganz anders, sondern ist ja Ringen um Kompromisse und das tägliche Einerlei macht es ja einfach notwendig, dass man sich mit allen an den Tisch setzt und irgendwo ja, kleinste Fortschritte macht. Und deswegen die Frage, können die Berufspolitiker das nie eigentlich erklären, was Politik machen im täglichen Geschäft heißt? Einfach sagen, Politikwechsel, anders wählen, anders machen, funktioniert doch nicht, wenn man die Demokratie an sich abschaffen will.
Danke. Und wenn mich nicht täuscht, gab es irgendwo noch eine Meldung. Ich bilde mir ein da. Aber wenn da jetzt keine Hand hochgeht, dann haben wir ja erstmal 3 Fragen, wenn auch nur von 2 Personen.
Es gibt gerade innerhalb der Linken eine Arbeitsgruppe, die arbeitet an einem möglichen Einwanderungsgesetz, was quasi das Ziel hat, dass die Obergrenze x unendlich ist, aber auch Schritte dahin beschreibt, wie du da dahin kommst. Und ich finde schon dafür, dass man systematisch nochmal trennen muss, Einwanderung und Flüchtlings- und Asylrecht, weil das eine ist auf jeden Fall ein Grundrecht, was sofort zu gewähren ist und was man nicht nur auf individuelle politische Verfolgung reduzieren darf. So, ganz andere Gründe noch dazu kommen müssen. Ich finde das, was ich von diesem Gesetzesentwurf gelesen habe, das finde ich ganz gut und überzeugend als einen Punkt. Mein Ziel ist in der Tat eine Gesellschaft, wo es das Recht auf Bewegungsfreiheit für alle gibt. Und ich interpretiere das so, jeder hat das Recht zu bleiben, aber auch das Recht zu gehen. Aber wenn du diese Situation haben willst, muss ich ganz viel, ganz grundlegend weltweit ändern, damit die Leute wirklich frei entscheiden können, ob sie bleiben oder gehen müssen. Es gibt ja auch welche, die wären aus purer Not, sozusagen wird der älteste Sohn weggeschickt von seiner Familie. Und nicht, weil die dem Böses wollen, sondern weil die Familie einfach aus Verzweiflung nicht weiß, wie sie sonst überleben soll. So, der macht das jetzt nicht unbedingt, weil er das so spannend findet, die lebensgefährliche Flucht, die ja teilweise Jahre dauert, gerade wenn die Leute aus Afrika kommen. So, also deswegen ist mein Ziel, ist das, ja. Man kann es dann auch in offene Grenzen für alle sagen, aber das erfordert halt eigentlich eine komplette Veränderung der weltweiten Gesellschaft, so das anbelangt. Ansonsten die Frage Bringepflicht. Ich wundere mich immer ein bisschen über den Begriff, weil der unterstellt ja schon so, naja, die wollen ja gar nicht so sich hier integrieren. Können wir es ja mal einzeln durchgehen, also zum Beispiel die Sprache. Es wird ja oft so getan, also fragen mich so Journalisten, ja, was würden Sie machen, Sie denn mit Flüchtlingen, die hierher kommen und dann die Sprache nicht lernen wollen? Den muss man doch dann als Asylbewerber hier Leistungssatz kürzen. Und ich habe am Anfang echt über diese Frage nachgedacht und habe dann aber, nachdem ich in mehreren geflüchteten Einrichtungen war, immer die erste Frage, die mir gestellt wurde, war, warum bekommen bloß die Angehörigen von 4 Nationen von Anfang an einen zertifizierten Sprachkurs? Warum bekommen wir nicht so schnell einen Sprachkurs, wie wir wollen? Und da habe ich gesagt, warum stellen alle Journalisten die Frage so, als ob unser Problem Heerscharen von Geflüchteten wären, die sich weigern, Deutsch zu lernen? Das Problem ist doch genau andersrum, dass wir einen Mangel an zertifizierten Sprachkursen haben. So, ne? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn man traumatisiert ist und zum Beispiel gerade Leute, die hier sitzen und den Rest ihrer Familie noch sozusagen im Kriegsgebiet wissen, also ich wüsste nie, ob ich dann in der Lage wäre, eine Sprache zu lernen, und also noch so eine wie die Deutsche. So, vielleicht würde man auch Englisch lernen können oder so, aber das Deutsche mit seiner ganzen Grammatik, wenn du quasi total unsicher bist, was mit dir passiert, was mit deinen Liebsten passiert, weiß nicht, ob das die beste Bedingung ist. Also deswegen bin ich das mit diesen, natürlich ist es total schön und gut und wir sollten alle Möglichkeiten schaffen. Meine Beobachtung ist, dass die meisten eher viel mehr lernen wollen, als ihnen angeboten wird. Das nächste, also die Frage, was die gar nicht mitmachen wollen, die müssen sich integrieren. Ja, ich frage dann immer, wo rein? Also was ist denn die deutsche Leitkultur, in die sich rein integrieren sollen? So, also sollen die so die demokratische Praxis, die jetzt so die eventorientierten Jugendlichen in Bautzen haben? Also sollen die jetzt auch, weil sie gute Deutsche sein wollen, mit einem Bier dastehen und andere Jugendliche anpöbeln? Also versteht man das unter Integration in deutscher Leitkultur? Finde ich jetzt nicht so. Ja? Oder in Berlin gibt es ja so Milieus, da ist die Kultur total geprägt von Techno. Musik. So, wenn man da eher Schlager hört, ist man echt außen vor. So, müssen jetzt alle Geflüchteten, die in Berlin sind, sich dieser deutschen Kultur Techno integrieren? Also, manches gibt ja Leute, die mögen das, die fänden das toll. Ich finde das schlimm so, ja. Es wäre für mich eine Zumutung, wenn ich jetzt immer Techno hören müsste. Müssen das jetzt die armen Geflüchteten? Also, deswegen finde ich das so. Die Kultur hierzulande hat so viele Parallelwelten und das ist schön so. Also, was ist ich nie im bayerischen, also ich meine, wenn du beim politischen Aschermittwoch bist, da wirst du genötigt, früh um 11 Weißbier zu trinken und eine Weißwurst zu trinken. Das ist doch ist nett, aber manche würden sagen, es ist zutiefst barbarisch. Müssen jetzt alle Geflüchteten dann früh auch schon um 11 Weißbier trinken, so, ja. Meine, deswegen, so, ich habe es jetzt ein bisschen witzig gemacht, aber dahinter ist diese Idee mit der deutschen Leitkultur und die kann ich halt überhaupt nicht teilen. Das beginnt schon damit, all diejenigen, die sich auf die deutsche Kultur und Literatur berufen, beziehen sich ja auch gerne auf die Aufklärung. Eins der bekanntesten Werke der Aufklärung ist von Lessing, Nathan der Weise. Und da gibt es nicht eine Religion, da gibt es Vertreter drei Religionen, die auf wundersame Weise alle entweder ineinander verliebt oder miteinander verwandt sind. So, und das kommt da irgendwie zusammen. Und deswegen würde ich sagen, du kannst dir Kultur nicht wie ein festes sagen, Gemälde aussehen, sondern es ist eher wie so ein kubistisches Gemälde, was immer wieder ineinander geht und sich neu zusammensetzt. Und da können die Geflüchteten mit dem, was sie mitbringen, auch ein Teil davon sein. Und in manchen Punkten ist mir die Kultur viel lieber als das, was ich bei Pegida in Dresden erlebe.
Dann hatten wir noch die Frage mit dem Politikmachen und dem Politikwechsel und der Suche nach Kompromissen und was dahinter steckt, hinter diesem Politikwechsel und wer das eigentlich ist, dieser Wechsel.
Ja, nee, das ist ja die spannendste und brennendste aller Fragen und auch sehr kontrovers und leidenschaftlich in der Linken diskutierte Frage. Also ich würde zunächst erstmal abstrakt drauf antworten. Der Begriff grundlegender Politikwechsel sagt ja nicht, dass das allein durch Wahl passiert. Ich würde immer sagen, ich habe, wenn ich vom Politikwechsel rede, eine Vorstellung, wohin diese Gesellschaft gehen soll und dafür streite ich auch bei einer Demo, so bei Blockupy, dafür streite ich in der Opposition und sollte es zu Sondierungsgesprächen kommen, werde ich auch in Sondierungsgesprächen dafür machen. Also um es konkret zu machen, ich bin tief in Überzeugung, das Hartz-IV-Sanktionssystem muss weg und durch soziale Garantien ersetzt werden. Und das werde ich in Sondierungsgesprächen sagen, habe ich jetzt neulich schon Martin Schulz gesagt, so in dieser Frage wird er sich ja mir die Zähne ausbeißen. Da mache ich als Oppositionspolitiker große Anträge und sozusagen Anhörungen, um immer wieder auch die anderen Fraktionen damit zu konfrontieren. Und da gehe ich mit Blockupy vor das Sozialministerium auch, um das mit Lila Wolle oder was, wir hatten ja so eine dissidente Aktion, zu blockieren, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Und welche dieser Formen dann am Ende dazu führt, dass das sich durchsetzt, das kann ich nicht am Reißbrett entscheiden. Meine Vermutung wäre, dass es genau im Zusammenspiel von allen dreien dazu kommt, dass wir irgendwann mal dieses Hartz-IV-Sanktionssystem abschaffen. Also das zu dem Begriff grundlegenden Politikwechsel. Aber wenn Sie mich jetzt schon zur Wahl fragen, wie hält es die Linke mit möglichen Rot-Rot-Grün? Das will ich hier auch ganz transparent machen. Wir als Linke haben folgenden Diskussionsstand. Wir sagen zunächst, wir machen jetzt im Wahlkampf keinen reinen Oppositionswahlkampf und keinen reinen Regierungswahlkampf, sondern wir sagen, was wir verändern wollen. Und für diese Veränderungen sind wir bereit, in allen Varianten zu kämpfen. Und wenn es zu Sondierungsgesprächen kommen sollte, gibt es einige Dinge, die wir auf keinen Fall machen. Also wir sind Realisten. Man weiß, du wirst nicht 100% deines Wahlprogramms durchsetzen, selbst wenn ich mit totalem Pokerface und super Verhandlungstricks und so weiter auftrete. Das ist so, ist, läuft das nicht, ja, dass man 100% durchsetzt. Aber es gibt ein paar Dinge, die wir auf keinen Fall mitmachen. Sozialabbau, Privatisierung und Kampfeinsätze der Bundeswehr. Nur zu sagen, was man nicht will, ist natürlich schön, verlässlich, aber ist auch ein bisschen dürftig. Deswegen gibt es ein paar grundlegende Reformschritte, die wir auf jeden Fall in die Wege leiten wollen. Dazu gehört gute Arbeit, verschiedene Maßnahmen, zum Beispiel Abschaffung sachgrundloser Befristungen, Hartz IV zu ersetzen durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung, in der Steuer eine entsprechende Umverteilung hinzubekommen. Wir wollen, dass Gesundheit nicht mehr eine Frage des Geldbeutels ist und deswegen die Zuzahlung sofort abschaffen und eine solidarische Bürgerversicherung einführen. Und wir wollen, dass sozusagen uns nicht damit abfinden, dass in diesem Land Kind oder Menschen anderes Alters von Armut bedroht sind und kämpfen deswegen für eine Kindergrundsicherung. Das sind so 5 Maßnahmen, wo man sagt, die wollen wir auf jeden Fall durchsetzen. So, und ob das jetzt jemals in der Mitte-Links-Regierung möglich ist, das kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Ich kann auch nicht sagen, ob es uns gelingt, das in den nächsten 5 Jahren in der Opposition durchzusetzen. Ich finde nur, es wäre fahrlässig, als Partei auf eine dieser Maßnahmen zu verzichten und zum Beispiel sagen, also wir waren jetzt 15 Jahre waren wir jetzt auf der Straße gegen Hartz IV, es ist immer noch nicht abgeschafft, jetzt hören wir mal auf mit Demonstrieren. Ja, ziemlich falscher Weg. Dabei ist auch die Geschichte von Demonstrationen eine, wo man gelegentliche Niederlagen hatte. Auch die Geschichte von Regierungsbeteiligung ist nicht einfach eine pure Erfolgsgeschichte. Aber deswegen zu sagen, ich schließe diese Klaviatur komplett aus und per se für immer, finde ich es auch fahrlässig. Für mich gibt es einen Maßstab. Nicht die Frage, sitze ich in der Opposition oder habe ich einen Ministerposten, ist entscheidend, sondern die Frage, wo kann ich das größte Maß an Veränderung durchsetzen? Und das müssen wir immer wieder gemeinsam neu bestimmen. Und wie zum Beispiel eine linke Partei was durchsetzen kann, ist nicht nur eine Frage, wie sich ihre Spitzenpolitiker entscheiden. Das ist vor allem eine Frage, wie ist der gesellschaftliche Zeitgeist und wie ist der gesellschaftliche Druck. Also die Frage zum Beispiel, setzen wir konkret was durch, dass wir uns mit Mietspekulanten anlegen und bezahlbares Wohnen durchsetzen, hängt auch von jedem Einzelnen von euch ab. wie sehr man sich entscheidet, dafür Druck zu machen, dass alle das Gefühl haben, also wenn wir dazu nichts machen, kriegt man Ärger. Nicht nur von der Kipping im Bundestag, sondern auch richtig von ganz vielen Wählern. Und dann gelingt uns das vielleicht mit einem grundlegenden Politikwechsel.
Ich würde jetzt noch mal ins Publikum schauen, beziehungsweise das versuchen, wenn es noch mal ein Ticken heller wird. Vielleicht gibt es ja noch mal eine Nachfrage oder hat sich jetzt noch ein anderer Diskussionsbeitrag ergeben. Da gibt es auf jeden Fall noch eine Meldung, die ich sehe. Ich kann ja zwischenzeitlich, während das Mikro auf dem Weg ist, hier vorne auch noch mal festhalten, dass, nee, erst mal hier, achso, ja, gut, ist egal. Vielleicht auch noch mal festhalten, dass das mit der Kultur ja wirklich eine schwierige Geschichte ist. Ich würde zum Beispiel sagen, also erstens, dass die deutscheste Sportart wahrscheinlich nicht Fußball, sondern Skat ist, tatsächlich. Und das Weißbier nicht nur...
Da kann man auf jeden Fall den höheren Biergenuss damit verbinden.
Und ja, das Weißbier nicht nur früh, sondern auch abends um 11 eine Zumutung ist, wenn man Bier trinken will. Aber jetzt die Wortmeldung.
Du hattest ja ganz am Anfang schon das Problem der Standortkonkurrenz angesprochen. Und meine Frage wäre, wie dein persönlicher und auch der die Position der Linkspartei wäre, dieses Problem, diesen Mechanismus aufzulösen? Also sehr komplizierte Frage, aber vielleicht kannst du einen Vorschlag nennen.
Ich bin wirklich begeistert, wie das mit den Fragen und dem Kurzfassen klappt.
Ich wollte noch einen Punkt nachfragen. Wir haben jetzt eben darüber gesprochen, dass die Gesellschaft, also wir als Gesellschaft, eine Verantwortung dafür tragen, dass sich die Fluchtursachen bekämpft werden. Wir tragen eine Verantwortung dafür, dass wir die Flüchtlinge hier ordnungsgemäß aufnehmen, offen aufnehmen und sie ordentlich behandeln. Ich frage, wie sehen Sie das? Haben wir auch eine Verantwortung in den Ländern selbst? Also wir warten ja hier, bis die Flüchtlinge hierher kommen. Es ist ja nicht so, dass jeder, der einen Fluchtgrund hat, auch wirklich flieht. Und es gibt in den Flüchtlingslagern gibt es dann auch den UNHCR, der nach irgendwelchen Kriterien die ganz besonders Schutzbedürftigen auswählt und all das. Also mich würde interessieren, welche Verantwortung Sie praktisch vor Ort sehen.
Ich schaue noch mal in den Raum, ob es noch eine Meldung gibt. Vielleicht letztmögliche. Man weiß es noch nicht. Gut, dann nehmen wir erst mal die zwei Fragen.
Ja, also die Verantwortung, ich würde sagen, wir haben die unbedingte Verantwortung, das alles Falsche zu unterlassen, was eine eigenständige wirtschaftliche Entwicklung, sozusagen ein Leben jenseits von Armut dort sozusagen verunmöglicht. Das sozusagen, damit beginnt die erste Verantwortung. Und die zweite, das kann man schon ein bisschen als eine Gutmachung betrachten, dass die früheren Kolonialmächte gegenüber den Regionen, die sie ausgebeutet haben, auch eine gewisse Verantwortung haben. Auch jetzt ist es ja nicht so, dass irgendwie einfach Unmengen von Geld vom Westen dahin fließen, sondern dass erstmal unser Wohlstand hier auch auf einer doppelten Ausbeutung dort basiert. Nämlich eine Ausbeutung der Arbeitskräfte und eine Ausbeutung der Naturressourcen, wirklich zu verheerenden auch Umweltkatastrophen dort jeweils führt. Also so eine Verantwortung gibt es. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir eine Verantwortung haben, wie das Joachim Gauck sagt, der dann immer stramm Haltung einnimmt, wenn er von deutscher Verantwortung redet und man merkt, er plant den nächsten Militäreinsatz. Das ist jetzt nicht ein Verantwortungsbegriff, den ich mir zu eigen machen würde, wo man den nächsten Militäreinsatz plant. Und die UNHCR-Camps, dazu schreibe ich auch, was in dem Buch, es ist ja in der Tat verheerend gewesen, da hat man ja wirklich die Lebensmittelrationen gekürzt und das hat auch nochmal eine weitere Fluchtwelle ausgelöst von Menschen, die wollten gar nicht unbedingt weg, aber die sozusagen mussten aus den Lagern weg, weil sie Angst hatten, dass man dort irgendwann wirklich die Hungersnot ausbricht. Oh, und die erste Frage, die hat es echt in sich. Weil, naja, das ist sozusagen, das ist wahrscheinlich das Grundproblem, weil solange wir eine kapitalistische Weltordnung haben, wirst du dich nie ganz aus der Standortkonkurrenz rauslösen können. Also wenn es hier, ich will jetzt gar nicht, dass ich das alleine das Problem lösen muss, wenn Sie gute Ideen haben, immer her damit. Ich würde nur mal einen Versuch, wo man ein bisschen rauskommt aus diesem erbarmungslosen Stand, aus dieser Erbarmungslosigkeit, die dahinter steht. Wenn wir zum Beispiel es schaffen, zu sagen, es gibt gewisse Standards, die weltweit eine Selbstverständlichkeit sind. Also die ILO, es gibt so eine internationale Arbeitsorganisation, die hat ein paar Standards aufgeschrieben, sagt, wir erwarten, dass die in allen Ländern eingehalten werden. das könnte man auch zum Beispiel, deren Durchsetzung könnte man erleichtern, wenn die EU zum Beispiel sagt, also Länder, die Waren in die EU exportieren wollen, die diese Standards nicht einhalten, für die gibt es richtig hohe Zölle. Also ich bin sonst nicht so ein Fan für Strafzölle, wie das Trump macht, aber wenn man damit sozusagen die Durchsetzung gewisser ökologischer und sozialer Standards absichert, das wäre eine sinnvolle Sache. Das war eine Initiative, die gab es von so einer Clean Clothes Kampagne, nachdem in Bangladesch die Textilarbeiterinnen in Fabriken ja ganz viele verbrannt sind, zu sagen, wir wollen, dass so eine Standards durchgesetzt werden. Das ist im Europaparlament gescheitert, diese Initiative, an den Mehrheitsverhältnissen. Das wäre jetzt noch nicht die Abschaffung des Kapitalismus, aber wenn diese Maßnahme innerhalb der EU mehrheitsfähig geworden wäre und dann auch wirklich Realität geworden wäre, dann hätte man real die Lebenssituation und Arbeitssituation bestimmt für viele Textilarbeiterinnen im globalen Süden verbessern können. Du bist die Konkurrenz noch nicht ganz raus, aber du kommst weg dahin, dass die so durch besonders üble Standards einen Standortvorteil haben.
Da sind jetzt gleich nochmal zwei Hände aufgeploppt. Die beiden Wortmeldungen würde ich noch dran nehmen und danach allerdings tatsächlich das als die letzten beiden nehmen. Genau.
Also es ist keine Frage, sondern nochmal eventuell noch eine weitere Antwort zu dir. Es gibt diese Möglichkeit, zum Beispiel als Arbeiterkooperativen so ein Netzwerk aufzubauen. Und ich persönlich glaube, dass das eine Variante wäre, wenn man das stärken könnte, dass du praktisch die Leute auch dazu bringst, dass sie, sag ich mal, von befreundeten Unternehmen kaufen und dann eben auch höhere Preise vielleicht in Kauf nehmen und nicht aus dem Ausland kaufen. Und dadurch sozusagen, dass du nicht nur diese rein ökonomischen Gedanken hast hinter einer Kaufentscheidung, sondern eben, dass da noch so ein bisschen Zusammenhalt dahinter steht. Da gibt es, glaube ich, so eine Region in Italien, Romagna Emilia, die, also kennst du offenbar schon, ja. Da sehe ich dir nichts Neues.
Und dann nochmal. Kann ich nochmal diesen Verb, also diesen Gedanken über kooperativen und solidarische Ökonomien, das ist total spannend. Ich meine, der hebelt nicht den kompletten Profitzwang aus, aber der zeigt, dass es möglich ist, anders zu profitieren. Und allein in diesen, es ist möglich, dass es irgendwie anders geht, das setzt ja was an Energie und auch Widerstandsfähigkeit frei. Und wenn wir alle noch darüber reden, ist total gut.
Und jetzt nochmal zu guter Letzt die letzte Wortmeldung.
Ich habe noch eine Nachfrage. Es gibt ja so zwei Vorschläge quasi. Der eine ist, dass man mit einer europäischen sozialen Arbeitspolitik, einer gemeinsamen Arbeitspolitik, also quasi eine Form der positiven Integration, ein größeres Netzwerk globaler Einflussnahme schafft und so die Standortkonkurrenz zumindest schon mal innereuropäisch auflösen könnte. Was heißt, also ist das eine Idee, die du vertrittst? Und dann gibt es ja noch die Idee, dass man Unternehmen nicht da besteuert, wo sie produzieren, sondern da, wo sie verkaufen. Ist das was, was du für sinnvoll hältst? Und wenn ja, warum?
Über Letzteren muss ich mir noch mal Gedanken machen. Da bin ich noch nicht abschließend. Da müsste ich jetzt beim Reden drüber nachdenken und das dauert oft sehr lange. Deswegen, ich nehme das einfach mal mit und bilde mir dazu eine Meinung. Und das andere, also das ist bei uns in der Linken umstritten, ob wir mehr Kompetenzen in der Arbeits- und Sozialpolitik an die EU geben wollen. Ich persönlich bin sehr wohl dafür, aber jetzt nicht mit so einem Naivmach, wenn es bei der EU ist, wird alles toll. Das geht damit schon einher, dass man sehr harte Auseinandersetzungen hat, dass die Standards, dass es keine Nivellierung nach unten ist, also dass es nicht so ein Standard-Dumping-Wettbewerb kommt. Das heißt, du brauchst natürlich eine europäische, EU-weite Mobilisierung von sozialen Kämpfen, um dann auch hohe Standards durchzusetzen. Ich habe immer gedacht, also ich bin der festen Überzeugung, die EU muss eine soziale Dimension bekommen, wenn sie nicht komplett scheitern soll. Und was für mich ein erster Schritt wäre, den man wunderbar einführen könnte, ist, überall die soziale Garantie einer sanktionsfreien Mindestsicherung einzuführen. Es gibt so die Sozialversicherung, da gibt es Ansprüche, die unterschiedliche Einzahlungsformen, die kriegst du nicht sofort harmonisiert. Aber zu sagen, jeder, der irgendwie Bedarf hat, kriegt in jedem EU-Mitgliedstaat eine sanktionsfreie Mindestsicherung, immer gemessen an dem jeweiligen nationalen Armutsrisikogrenze, weil die Kaufkraft ist ja auch was anderes. So mit 1.000 Euro kriege ich in manchen Ländern mehr und in manchen weniger. Deswegen ist schon okay, die nationale Armutsrisikogrenze zu nehmen, aber die ist halt überall, hat dieselbe Form der Herleitung, 60% vom Medianeinkommen. Und wenn man das als Standard einführt, das wäre ein wirklicher Schritt, das wäre eine EU, die mich richtig begeistern könnte.
Genau, dann danke ich euch auch schon mal für die Fragen. Katja, würdest du mal einen kleinen optimistischen Ausblick, wie ich das verstanden habe, lesen, damit man hier nicht nur die heiklen Fragen diskutiert. Wer danach noch mehr Lust auf Optimismus hat, weil das Thema gerade anklang, sofern ich hier Werbung für eine Fremdpublikation machen muss. Es gibt ein Buch von Ulrike Gero, heißt die Frau, Warum Europa eine Republik werden muss, die tatsächlich auch eine sehr schöne und auch sehr leidenschaftlich geschriebene Vision hat, davon, wie man sozusagen auch ganz viele Probleme europäisch annehmen kann, allerdings nicht im Rahmen der bestehenden Europäischen Union, sondern im Rahmen der Abschaffung der Nationalstaaten und tatsächlich der Schaffung einer europäischen Republik. Aber das ist noch mal ein ganzer Schritt weiter. Und, das
ist aber ein spannender Gedanke. Und die Europäische Republik bei Ulrike Gero ist auch weiblich, in Anlehnung an die mythische Figur von Europa. Sehr spannend.
Exakt, dann heißt es, wir sind uns auf jeden Fall auch einig, dass das ein nettes Buch ist. Und wir werfen jetzt aber noch mal einen Blick in deins. Mhm.
Ja, ich habe ja mit einem Gemälde angefangen und will das auch mal auflösen, warum ich das getan habe. Anstelle eines Schlussworts ein Bild aus der Zukunft. Postkapitalismus als grenzübergreifendes Entwicklungsmodell. Heute hängt das Gemälde, das Floß der Medusa im Pariser Louvre, direkt neben dem bekannten Revolutionsbild Die Freiheit für das Volk von Delacroix. Dieses Revolutionsbild entstand einige Jahre später während des Juliaufstands, bei dem innerhalb von 3 Tagen die Bourbonen gestürzt wurden. Das Gemälde von Delacroix prägt bis heute die revolutionären Assoziationen von Generationen. Es inspirierte politische Aktivistinnen wie Kunstschaffende gleichermaßen. Sie erinnern sich das Bild, wo diese halbnackte Frau auf der Barrikade und daneben so Leute mit Zylinder und ein kleiner Junge. Ne? So, beispielsweise nahm Victor Hugo für die Figur des jungen Gavroche in seinem bekannten Roman Die Elenden Anleihen bei der Figur des kleinen Jungen auf der Barrikade. Die beiden Bilder hängen nicht ohne Grund nebeneinander, auch wenn sie von verschiedenen Künstlern stammen. So unterschiedlich das Sujet auf den ersten Blick erscheint, so sehr ähneln sich die malerischen Kompositionen. Nun verändert ein Bild allein keine Missstände, genauso wenig wie ein Buch allein oder eine Demo das können. Jedoch kann manchmal in einem Bild eine Entwicklung eingefangen werden oder etwas tiefergehenderes bzw. vielschichtiges versinnbildlicht werden. Insofern möchte ich mit einem Bild enden. Ein Bild aus der Zukunft. Dieses Bild ist noch nicht gemalt, aber viele haben schon in ihrem praktischen Tun faktisch mit dem Skizzieren angefangen. Womöglich wird es nicht nur auf ein Bild, sondern eher auf eine Graphic Novel, auch bekannt als Comic für Erwachsene, hinauslaufen. Dieses Bild bzw. diese Graphic Novel müsste jedenfalls getragen sein von einem Paradigmenwechsel, der bereits in der Charta von Palermo 2015 zum Ausdruck kommt. Das Problem Migration müsste dem Recht auf Freizügigkeit Platz machen. In unseren Köpfen, unseren Diskursen, den Gesetzen, ja in der Praxis. Ein Titel für dieses Bild könnte lauten Das Land für alle. Wobei für alle meint, Abschied zu nehmen von allen Ausgrenzungen, alle Barrieren abzubauen und einen sozialen Universalismus in Wort und Tat umzusetzen. Es bedeutet, allen Menschen zu ermöglichen, selbst Autor bzw. Autorin des eigenen Lebens zu sein. Anknüpfend könnte ein solches Bild, eine solche Graphic Novel an der großen sozialistischen Vision in der Ästhetik des Widerstands von Peter Weiß, dass die da unten abließen voneinander und sich selbst befreien. All die Spaltungslinien, die gegenwärtig vertieft werden zwischen denen, die wenig haben und denen, die noch weniger haben, würden in diesem Bild nach und nach verschwinden. Und das muss keine Skizze auf Papier bleiben. Es gibt keinen Automatismus, wir können verlieren, aber das werden wir mit Sicherheit, wenn wir stillhalten. Die Entscheidung lautet entweder Aufbruch in einen grenzübergreifenden Postkapitalismus oder eine allmähliche Fragmentierung der Gesellschaft hin zur organisierten Barbarei, zur permanenten Krise und zum weltweiten ökologischen Zusammenbruch. Es hat längst begonnen. Der Krisenkapitalismus gleicht immer mehr einem einstürzenden Altbau, in dessen Gebälk es mit jedem Tag bedrohlicher knirscht. Der Staub rieselt schon herunter. Es ist höchste Zeit, diesen Laden zu verlassen. Und eine Skizze, die Richtung des Notausganges weist, haben wir bereits in der Hand. Mehr wird es nicht geben. Erst hinter der Tür beginnt der Horizont des Möglichen. Und der Weg dahin, der entsteht beim Gehen. Worauf warten wir? Vielen Dank für Ihr Interesse.
Ja, es wird es gleich nochmal die Möglichkeit geben, das Buch sowohl zu erwerben als auch sich signieren zu lassen oder nochmal direkte Nachfragen oder ein nettes kurzen Plausch mit Katja zu haben. Ich möchte mich auch bedanken im Namen des Linksnet und des Libro bei euch, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Ich hoffe, ihr habt noch viele andere schöne Veranstaltungen auf der Buchmesse, auch für die als Werk 2, für die Gastfreundschaft, natürlich auch bei Katja, die hergekommen ist. Und vielleicht nochmal einen Satz, weil es ja die Buchmesse ist und weil wir diese Veranstaltung, wie gesagt, auch mit einer Buchhandlung zusammen organisiert haben. Ich selber dachte lange Zeit, das ist relativ egal, wo man seine Bücher kauft und dass das so etwa läuft wie bei Zeitungen oder bei Zigaretten, dass am Ende pro verkauften Ding 1-2% an die Leute, die es verkaufen gehen. Das ist in Fällen von Büchern allerdings überhaupt nicht wahr. Das sind bis zu 30% des Verkaufspreises, die sozusagen die Händlerinnen und Händler bekommen. Das heißt, die Entscheidung, ob man diese 30% Amazon überlässt oder vielleicht doch der sympathischen Buchhandlung um die Ecke, ist eine relevante Entscheidung. Und in diesem Sinne, danke fürs Dasein. Und wie gesagt, jetzt gibt es auch noch Bücher.